Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
In Deutschland ist in den letzten Jahren ein Trend zu verzeichnen. Es entstehen immer mehr unabhängige Nachrichtenplattformen und Kanäle. Darunter etwa die Nachdenkseiten KenFM oder Noviso, um nur ein paar wenige zu nennen. Und die Anzahl wächst weiter, was auf eine stetig steigende Nachfrage schließen lässt. Glaubt man jedoch den etablierten Medien, dann handelt es sich bei den Nutzern der alternativen Medienplattformen um zu vernachlässigende Spinner und Verschwörungstheoretiker. Stimmt das? Ich habe dafür mit den verschiedenen Betreibern alternativer Medienportale gesprochen.
Also es läuft momentan alles sehr erfreulich. Unsere Leserzahl, die hat sich jetzt so eingependelt auf über 100.000 werktäglich. Zwischen 100.000 und 130.000 sind es im Schnitt. Ich bin da lieber ein bisschen vorsichtig. An einigen Tagen sind es auch mal deutlich mehr. Am Wochenende sind es dafür wiederum ein paar weniger, da wir am Wochenende ja nicht mit unseren Hinweisen des Tages rauskommen. Generell entwickelt sich das alles sehr positiv. Auch das Feedback der Leser und die Beteiligung der Leser entwickelt sich sehr positiv. Also die Leser engagieren sich auch sehr für uns, schicken uns immer interessante Meldungen zu, die wir dann entweder im Rahmen unserer Hinweise des Tages oder auch redaktionell verarbeiten.
Ich kann mich nicht beschweren. KenFM gibt es so ja jetzt seit 2011, also November 2011. Seit 2012 haben wir diese klassischen Interviewformate wie KenFM im Gespräch. Inzwischen gibt es viele andere Formate wie Positionen, Me, Myself and Media als Medienmagazin, aber auch neue Gesichter sind dazugekommen, wie zum Beispiel Empathie mit Rüdiger Lenz. Es wird neue Formate hier geben. Und es läuft so gut, das sehen wir an den Klickzahlen ja auch, dass wir jeden Monat zwischen 5.000 und 8.000 neue YouTube-User generieren. Was aber noch nichts heißt. Weil nur weil jemand etwas abonniert hat, heißt ja noch lange nicht, dass er das auch wirklich guckt, dass er sich mit den Inhalten beschäftigt. Und da kann ich sagen, läuft es ziemlich gut, denn ich gucke mir jeden Morgen die Zahlen an. Also das, was man die sogenannte Verweildauer nennt. Ja? Es ist ein Unterschied im Netz, wo man es eben auch sehen kann, als wenn man sich eine Zeitung abonniert. Ich kenne eine Menge Leute, die noch Zeitung abonniert haben. Aber was diejenigen, die Zeitung verkaufen, ja nicht wissen können, ist, ob die Zeitung irgendwo rumliegt oder ob sie wirklich durchgeblättert und durchgelesen wurde. Sie wissen nur, die Zeitung geht jede Woche raus oder jeden Tag raus. Aber wurde die auch gelesen? Was wurde gelesen? Das ist im Internet ja anders. Da sieht man ja, wenn wir ein Interview ins Netz stellen, können wir richtig sehen, ob es eingeschaltet wurde, wann es eingeschaltet wurde, wo es eingeschaltet wurde, wer waren denn diejenigen und vor allem, wie lange sind sie dabei geblieben. Und da sind wir nochmal bei der Verweildauer. Die Verweildauer bei KenFM liegt zwischen 31 und 48 Minuten pro Beitrag. Das muss man sich vorstellen, zwischen 31 und 48 Minuten bleibt der Durchschnittsuser bei KenFM auf einem Beitrag. Das ist verdammt lang fürs Internet, wo ja noch stärker gesäppt wird, auch wenn der Ausdruck nicht passt. Und womit hat das zu tun? Die Antwort ist simpel, mit der Qualität. Das, was wir hier produzieren, die Gäste, die wir hier ablichten, sind für den User offensichtlich so interessant, dass er uns 31 bis 48 Minuten seiner täglichen Lebenszeit schenkt, weil die Zeit ist ja weg. Danke an den User.
Dass der Bedarf da war, wusste ich aus vielen Gesprächen unter Freunden, Bekannten, wo ich dann merkte, dass viele Menschen nicht wissen, wie sehr sie manipuliert werden, aber dann, wenn man ihnen das sagt und wenn man es auch belegt, dass sie dann sehr aufmerksam sind. Und das ist bis heute so, dass die Leute dankbar sind dafür, was wir ihnen bieten.
Wie läuft es momentan für unser Medium? Viel besser, als ich jemals gedacht habe. Wir sind so 50.000 ungefähr, Zuschauer 60.000. In dem Bereich bewegt sich das ungefähr. Und wir sind über die Resonanz sehr überrascht gewesen. Das läuft deutlich besser, als ich jemals angenommen habe, dass es laufen könnte. Und das werden wir jetzt weiter ausbauen. Wir werden ein Studio bauen, damit es auch Zwei- und Dreiergespräche geben kann. Wir planen auch an Dokus ranzugehen. Ich möchte unbedingt mal wieder eine Doku drehen. Ja. Und es ist halt ein komplett neues Modell. Also vorher war es ja so, dass ich mit irgendeiner Idee dann mit einem interessanten Text über 3 bis 5 Seiten zum Sender gegangen bin und das vorgeschlagen habe, musste man quasi vortanzen, Seite vorwärts, Seite rückwärts, Flickflack, und dann haben die Haltungsnoten gegeben und je nachdem, wie sie es gesehen haben, ja oder nein. Hier ist es jetzt ganz anders. Also das heißt, die Freiheit, die wir haben dabei, auszusuchen, was wir machen wollen, im Vertrauen darauf, dass jemand anders sich auch dafür interessiert, ist viel größer. Es ist von nichts gebremst, also kein Gucken nach der Redaktionslinie, was immer so ein bisschen da ist, was jetzt, wenn jemand für uns was machen würde, wahrscheinlich auch wäre, auch wenn wir versuchen würden, das freiheitlicher zu halten. Aber es ist ein Riesenfreiraum, der dazugekommen ist und mir gefällt es sehr gut.
Naja, sowas wie ich mach's, das gab's quasi noch nicht, weil das Internet und gerade YouTube ist auf der einen Seite total schrill und total laut und lustig und bunt, aber meistens total inhaltsleer. Und sobald es politisch wird, wird es sofort so schwer, so umfangreich und lange. Und genau da möchte ich diese Brücke schlagen. Ich möchte gerade für die jungen Kids oder gerade für die Jugendlichen oder die, die vielleicht noch gar nichts mit Politik zu tun haben, gerade dort eine Brücke schlagen und versuchen mit bisschen Charme, bisschen Witz, schneller und so, der Wiener Schmäh quasi, damit etwas rüberzubringen, um die Leute vielleicht ein bisschen zu triggern, damit sie sich noch mehr anschauen können. Weil selten wachen irgendwelche jungen Kids auf und suchen sich ein Buch zu einem bestimmten Thema oder fangen an, sich Vortragsreihen anzuschauen. Aber so ein kurzes Video kann vielleicht der Fingerzeig sein oder sie vielleicht ein bisschen triggern, damit sie sich ein bisschen mehr informieren.
Da wir ständig Medien kritisieren, müssen die sich ja irgendwas ausdenken. Und da diese Leute und diese Institutionen gelernt haben, Propaganda zu machen, denken die sich oft ganze Strategien aus. Und die Strategie, die sie uns gegenüber sich ausgedacht haben, lautete, wir würden zu einer Querfront gehören. Wir seien Querfront. Das ist ein alter Begriff aus der deutschen Debatte, schon aus den 20er Jahren. Und der Begriff ist der Vorwurf, dass man rechte Gedanken und linke Gedanken vereine und wir seien ein solches Medium. Das hat vor allem die ARD gemacht, diese Anstalt in Hamburg, geführt von Herrn Kniffke. Und die haben sogar die Frechheit besessen, mein Buch Meinungsmache, das ist das hier, auf Hitlers Mein Kampf zu legen, um diese Assoziation bildlich, visuell darzustellen. Da war also dann Müller und die Nachkriegszeiten, die waren eindeutig, gehörten zur Querfront. Das ist natürlich eine unglaubliche Unverschämtheit gewesen. Und es hat bei uns in keinerlei Position inhaltlicher Art irgendeine Rechtfertigung, weder in der außenpolitischen, noch in der friedenspolitischen, noch in der gesellschaftspolitischen Ausrichtung der Nachkriegszeiten können Sie irgendetwas Rechtes finden.
Eine vernünftige Aussiedlungspolitik mit Russland beispielsweise ist ja nun keine traditionelle rechtsextreme Aussage. Das ist ja geradezu absurd, uns auf diese Art und Weise mit den Rechten in einen Topf zu werfen und von einer Querfront zu sprechen. Es ist Unsinn. Zweites Argument, das von einigen wenigen, zum Glück Kritikern, ganz gerne immer wieder kommt, ist der Antisemitismusvorwurf, der jetzt erst vor wenigen Monaten von einer Autorin der Antonio Amedeo Stiftung sogar mir persönlich gegenüber gemacht wurde. Das auch hinlänglich. Absurd ist, das ist komplett absurd. Und zwar ging es da konkret um einen Artikel, den ich geschrieben habe zur Kandidatur von Friedrich Merz um den Vorsitz der CDU. In dem Artikel habe ich halt massiv kritisiert, dass Merz für BlackRock tätig ist, den großen Vermögensverwalter aus den USA von der Wall Street. Und habe halt da vor allen Dingen massiv kritisiert, dass BlackRock sich ja sehr stark auch für eine neoliberale Politik stark macht, für Deregulierung in allen möglichen Bereichen, was ja auch dann wieder mit Friedrich Merz übereinstimmt. Die Kritiker haben mir dann ja erklärt, dass allein schon die Trennung zwischen Finanzkapital und Realwirtschaft schon strukturell antisemitisch sei und generell diese frustrierte Kritik an Finanzunternehmen zumindest im Kern antisemitische Klischees bediene. Was ich komplett absurd finde, denn die Schlussfolgerung, die man daraus dann ja ziehen müsste, um nicht in Verdacht zu geraten, antisemitisch zu sein, dürfte man dann ja die Finanzwirtschaft generell nicht mehr kritisieren, was ziemlich unsinnig ist.
Also die Nachfrage wächst auf jeden Fall enorm und ich finde, das merkt man auch. Ich meine, nicht zuletzt, weil immer mehr Menschen merken, dass einfach irgendwas auf dieser Welt nicht stimmt. Und dank dem Internet können wir plötzlich mit wenigen Klicks auf der ganzen Welt sein oder auch das Smartphone, wo wir nicht nur die Medien immer bei uns haben, sondern auch selbst immer zum Medium werden können, indem wir einfach die Kamera draufhalten und die Bilder um die ganze Welt schicken können. Aber gerade auch wir im Westen haben einfach gemerkt, dass diese westliche Sicht der Dinge auch wirklich nur die westliche Sicht der Dinge ist und nicht die Sicht. Das ist wie bei Russia Today, wo man einfach weiß, es ist die russische Sicht der Dinge und das wird auch immer dazu gesagt, aber bei ARD, ZDF, New York Times und so weiter, da sagt man nicht, das ist die NATO-Sicht der Dinge, sondern dann heißt es, das ist die Wahrheit. Und genau deswegen muss es Alternativen geben. Aber gerade wir hier stehen sowieso an einem Wendepunkt, wenn YouTube, Google, Facebook und Wikipedia und alles sich zusammentun und ab jetzt zweifelhafte Inhalte verdrängt werden sollen. Und dreimal dürft ihr raten, was diese zweifelhafte Inhalte sein werden. Aber gerade diese Meinungsvielfalt ist so wichtig für eine Demokratie und es ist so wichtig für einen Meinungsaustausch. Und deswegen setze ich auch immer auf mehr Dialog. Zum Beispiel sollte einfach ein Ken Jebsen mal zu Lanz gehen oder auch ein Markus Lanz mal zu KenFM gehen und dann einfach mal mehr Dialog anstatt mehr Blackout. Und solange das nicht nebeneinander sein kann, muss man einfach diese alternativen Medien stärken.
Du sollst nicht langweilen. Wenn du etwas einschaltest und das ist langweilig, dann selbst du weg. Und KenFM und das, was wir hier bringen, ist einfach nicht langweilig. Die Leute regen sich auch ein bisschen darüber auf, das weiß ich. Es gibt ja die alte Regel, wer uns mag, bleibt 40 Minuten dran und wer uns nicht mag, bleibt 80 Minuten dran. Aber die Leute beschäftigen sich wenigstens damit. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass Menschen andere Standpunkte erstmal kennenlernen, sich damit auseinandersetzen, ohne zu sagen, das ist der richtige Standpunkt oder das ist der falsche Standpunkt. Es geht um die Facette. Und das ist Demokratie, das sehen wir auch im Deutschen Bundestag. Nicht jeder, der da sitzt in jeder Partei, ist der Meinung, die ich bin, ist aber auch in Ordnung. Man muss einfach auch die Größe haben, Meinungen, mit denen man überhaupt nicht klarkommt, auszuhalten. Und wenn man das eben nicht kann, hat man ein Problem mit sich selber. Also wir versuchen hier bei KenFM immer ein breites Spektrum an Meinungen zu präsentieren. Und das ist das, was die Leute an uns schätzen. Sogar die, die sagen, ihr seid komische Vögel, schätzen aber trotzdem, dass wir auch komische Meinungen präsentieren.
Die vollen Antworten der befragten Journalisten und Publizisten werden wir demnächst natürlich auf RT Deutsch für euch veröffentlichen. Ein Vergleich der Abonnentenzahlen der gängigen Social-Media-Plattformen zeigt jedoch, dass die alternativen Portale keinesfalls irrelevant sind. Dass die Mainstream-Medien von der eigenen Darstellung und Behauptung kaum überzeugt sind, wonach der alternativen Konkurrenz keine Bedeutung zukomme, zeigt sich in deren fortwährenden Bestrebungen, eine abweichende Berichterstattung zu diffamieren und zu unterbinden. Und nicht selten machen dabei auch Politiker mit, wie zum Beispiel der Berliner Senator Klaus Lederer, der sich im Jahr 2017 gegen die Verleihung des Journalistenpreises der Neuen Rheinischen Zeitung an Ken Jebsen stemmte. Aber da wären noch andere Methoden zu nennen, wie zum Beispiel Facebook, Google und Twitter haben ihre Suchalgorithmen umgeschrieben, sodass ausgewählte Inhalte bevorzugt angezeigt werden. Die Arbeit unserer Kollegen von RT America in den USA wurde erheblich eingeschränkt, nachdem sie zu ausländischen Agenten erklärt wurden. Die kürzlich veröffentlichte Pressemitteilung des Deutschen Journalistenverbandes, der entgegen jeglicher journalistischer Standards aufgrund bloßer Unterstellungen zum Boykott eines Mediums aufrufen. Dabei scheinen sich die mächtigen Medienhäuser Deutschlands mit ihrem Etat von rund 8 Milliarden Euro für nichts zu schade zu sein. Wie in dieser Reportage von ARD Fakt zu sehen ist. Hier werden einzelne Privatpersonen zur Belustigung der Öffentlichkeit als Spinner und Verschwörungstheoretiker durch den Kakao gezogen. Eine journalistische Hochleistung. Wer sich als Nutzer alternativer Medien bekennt, muss mit Ausgrenzungen rechnen. Und wer sich bei dem einen oder anderen wichtigen Weltgeschehen die Frage stellt, wem nützt das, wird als Verschwörungstheoretiker abgetan. Wie dieser Experte in der ARD-Reportage verkündet.
Also Verschwörungstheoretiker stellen immer die Frage, cui bono, wem nützt das Ganze, und identifizieren dadurch im Grunde die Schuldigen.
Wird es dem Mainstream gelingen, auf diese Weise kritischen Meinungen einen Maulkorb zu verpassen? Bisher hat diese Form der Ausgrenzung nur zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen.
Das war der RT Deutsch Podcast.